ein ganz herzliches Willkommen zur aktuellen Episode vom NFL Tuesday. Im Super Bowl-Modus befinden wir uns noch so ein bisschen. Die Kansas City Chiefs haben den Super Bowl gewonnen. Damit ein herzlichen Glückwunsch vom NFL Tuesday Richtung Kansas City. Auch wenn das kaum jemand interessieren wird, freuen wir uns, applaudieren. Super Bowl-Sieg, die Saison damit beendet. Das stärkste Team hat den Super Bowl gewonnen, hat sich die Krone aufgesetzt. Andy Reid hat endlich den Titel für sich geholt, nachdem er so viele Jahre hat warten müssen, so viele Siege in der Liga hat einfahren können, ohne jemals den Super Bowl zu gewinnen. Patrick Mahomes setzt seiner noch sehr, sehr jungen, aber schon extrem erfolgreichen Karriere damit auch schon die sozusagen Disney World Krone auf. Und ja, mit diesem 31-20 besiegeln die Kansas City Chiefs auch die Saison der 49ers, die da natürlich, wie es auch so anders nicht sein kann, im Super Bowl verloren, extrem enttäuscht sind. Wir wollen drüber sprechen heute und damit ein herzliches Hallo an dich, Christian. Über den Super Bowl natürlich, ganz, ganz klar. Und das, wie es zugelaufen, sich zugetragen hat, was passiert ist. Und genau, lass uns einsteigen.
Ja, hallo Felix und hallo du da draußen, der uns zuhört.
Genau.
Oder die
uns zuhört.
31-20,
Christian, bringen wir vielleicht erstmal die Kuh vom Eis. Wie schlimm fandest du, dass du unser Game Pass, den wir noch schön angeteasert haben, ihn zu kaufen für diesen Super Bowl? Und mich hat er zur absoluten Weißglut-Verzweiflung gebracht, für alle die den Super Bowl nicht über den Game Pass geschaut haben. Ich habe ihn ja noch großspurig angekündigt, als die beste Form, Football zu gucken. Ist es meiner Meinung nach auch trotzdem noch.
Ja.
Leider war es nur so, dass der Service Game Pass, der in dieser Saison wirklich geschwächelt hat, auch in der Vorder schon so ein bisschen, also in den Jahren davor war es deutlich stabiler.
Was? Nee, jetzt vertust du dich aber. Das war im letzten Jahr, wo die großen Probleme waren. Und dieses Jahr hatte ich bis jetzt kein einziges Mal Probleme.
Nee, okay, dann war es letztes Jahr, genau. Und dann haben die viel gemacht, aber auf jeden Fall zum wichtigsten Spiel der Saison, dem Super Bowl zwischen Kansas City und San Francisco.
Zweimal einfach ein Komplettausfall, ne?
Kompletter Ausfall also. Und das über wirklich 10 Minuten knapp, und zwar direkt nach 3 Minuten im Spiel und dann kurz vor dem Touchdown von Kansas City.
Das war echt genau das letzte Bild, ne? Ja, ich konnte nicht genau feststellen, war er drin, war er nicht, oder? War das,
ja.
Oder vertue ich mich da jetzt?
Ja, nee, doch, es war genau da. Also bei mir ist es quasi abgebrochen, als der Ball gesnappt wurde, so ungefähr.
Das bei mir, als er sich ausgestreckt hat zur Endzone.
Also echt. In dem Moment ist der Stream abgebrochen. Es war auch keine Möglichkeit, irgendwie mit einem Neustart, whatever, der App, das Ganze neu zu starten, neu zu gucken. Ich habe versucht, mich nicht zu spoilern. Um 4 Uhr dann, oder wie viel Uhr das war, habe gesessen, gewartet und mit einer wirklich Verzögerung von, ich glaube, 15 Minuten, 20 Minuten ging es dann weiter und das war wirklich shame on Game Pass. Also das war wirklich das Schlimmste, was passieren konnte. In der wichtigsten Phase des Spiels bricht das Ding ab und auch schon zu Beginn, was sehr, sehr ärgerlich war.
Ja, ich meine, das Gute daran ist, es wird irgendwie einen Refund geben, ne, für uns. Also das ist so, dass das Silver Lining dabei.
Meinst du?
Auf jeden Fall. Also es war doch die letzten Male auch so. Gab es nicht irgendwie das letzte Mal 25% Rabatt sogar auf den nächsten oder so?
I don't know.
Aber da war das auch die ganze Saison über mit massiven Problemen. Das war dann, glaube ich, 2018 die Saison, die so katastrophal war. Da haben die ja den Anbieter, glaube ich, gewechselt in der Zeit, ne? Und jetzt im Super Bowl, das ist schon so prägnant. Also ich glaube schon, dass da irgendwie was kommen wird. Aber gut, ich hätte lieber halt keine Probleme damit gehabt. Dann hätte ich mir nicht die Flitzpiepen auf ProSieben, haben die, glaube ich, übertragen, ne? Angucken müssen. Das war
Wie war es denn, das Erlebnis?
Haarsträubend. Das ist teilweise haarsträubend, teilweise so, okay, gut. Danke. wirklich, also das Game quasi wirklich, ich weiß nicht, wer das da gesagt hat. Ich weiß noch nicht genau, wer da alles das berichtet hat, aber das Spiel wäre vorbei gewesen nach dem Touchdown von Lauf von Williams quasi, ne? Nachdem er, wo halt noch 1:12, glaube ich, auf der Uhr waren und San Francisco hatte noch 2 Timeouts und er redet davon, das Spiel ist vorbei, Kansas City hat gewonnen, alles ist gut, Andy Reid krönt seine Karriere, bla bla bla. Und er checkt überhaupt nicht, dass das Spiel bei weitem noch nicht vorbei ist, dass die Chance zwar extrem gering ist. Okay, das will ich jetzt nicht absprechen, ne? Aber vorbei war das Spiel bei weitem noch nicht.
Dann lass uns doch über das Spiel sprechen, jetzt wo wir die schlimmen Sachen, die uns begegnet sind, abgehakt haben. Sprechen wir über das Spiel 31-20. Wir können jetzt natürlich viele verschiedene Storylines um diesen Super Bowl stricken. Auf der einen Seite die natürlich Großartigkeit von Patrick Mahomes, von der Offense von Kansas City, Andy Reid und Eric Bieniemy, über die wir auch in den letzten Wochen schon gesprochen haben, ihre Qualitäten immer wieder zurückzukommen. Man kann natürlich auch auf der anderen Seite sagen, wenn man eher San Francisco Fan ist, San Francisco hat es selber verloren, sie hatten alles in der Hand, hatten eine 10-Punkte-Führung im vierten Viertel, haben es nicht geschafft, das über die Zeit zu bringen. Welcher Storyline würdest du dich eher anschließen? War es mehr Kansas City, die es gewonnen haben, oder mehr San Francisco, die es verloren haben, aus ihrer Sicht, das aus den Händen gegeben haben?
Das ist schwierig, ne? Ich würde sagen, dass Kansas City hat es gewonnen am Ende und Aber auch wenn es die 49ers auch ein bisschen selber verloren haben.
Ja.
Ein bisschen. Hm. Ich finde, das ist nicht so ganz leicht, denn über wie viele Minuten dann? Über 48 Minuten hinweg hat San Francisco seinen Stiefel runtergespielt, im Prinzip. Sehr erfolgreich runtergespielt. Es gibt einige Stellen, wo ich mir die Haare zu Kopf standen. Ist das so richtig?
Ja.
wo ich dachte so, okay, gut, das ist nun ultra konservativ, wie da jetzt gerade an die Situation herangegangen wurde. Aber insgesamt hat es ja auch sehr lange funktioniert und es musste halt wirklich einiges an Heroisches passieren in den letzten 7 Minuten. Vielleicht nicht Unmögliches, gut, dass Unmögliches nichts passiert ist, ist ja auch klar, aber jetzt nicht super krass Weltbewegendes, ne? Hm. Aber es musste schon einiges passieren für Kansas City, um in den letzten 8 Minuten das Spiel dann rumzudrehen, ne? Und das ist passiert, das ist auf individuelle Klasse zurückzuführen, auch aus Playcalling in Teilen zurückzuführen. Insofern würde ich schon sagen, dass Kansas City das Spiel gewonnen hat.
Also ich bin anderer Meinung. Also ich habe mir, als der Game Pass dann wieder funktioniert hat, beziehungsweise dann gestern, das komplette vierte Viertel nochmal Coaches-Film angeguckt, also eben aus den verschiedenen Kameraperspektiven, die der Game Pass offenbart. Und da sieht man schon, dass vor allen Dingen bei den Drives, die San Francisco hatte, einiges schiefgegangen ist. Denn sie haben ja nicht nur geführt, sondern sie haben ja auch noch die Interception gehabt, die Mahomes geworfen hat. Und da waren noch ungefähr 10 Minuten grob auf der Uhr. Und bei dem nächsten Drive verpasst Jimmy G, Deebo Samuel war es, glaube ich, da wirft er deutlich über ihn drüber. Und was noch dramatischer ist beispielsweise, er verpasst Bourne, der so eine Swing-Route läuft. Tyrann Mathieu, der in Man-Coverage ist, weil Kansas City schon extrem viel Man-Coverage dann auch spielen musste zum Ende hin, weil sie natürlich aggressiver sein mussten, den Lauf verteidigen mussten. Der fällt hin und hätte Jimmy G Deebo Samuel in dem Moment, ach nicht Deebo Samuel, Entschuldigung, Bourne in dem Moment gesehen.
Wo er in der Flat war, oder?
Ja, es war so eine Swing-Route.
Ja,
ja.
Okay.
Und auf jeden Fall, Kendrick Bourne hätte, weiß ich nicht, dadurch, dass eben Tyrann Mathieu gestolpert ist oder hingefallen ist, hätte er 30, 40 Yards locker erlaufen können. So, und dann hättest du quasi den Drive deutlich länger gehalten. Also San Francisco ja generell im vierten Viertel extrem Probleme gehabt, mehr Zeit von der Uhr zu nehmen. Und dann hättest du einfach, wärst du im Grunde genommen schon durch dieses Play allein in Field Goal Range gekommen. Und danach kam dann zum Beispiel ein False Start, eine Sache, die, was ich im Vorfeld ja gesagt hatte, wo ich eigentlich Kansas mehr sozusagen Mental Errors zugeschrieben hatte, ist dann eben San Francisco passiert. Joe Staley, der erfahrenste O-Liner, der dann den False Start macht und damit im Grunde genommen den kompletten Drive killt. Und direkt im Gegenzug kommt dann sozusagen im Drive von Kansas City, kommt dann das große Play, das vielleicht spielentscheidend war, die 44 Yards zu Tyreek Hill.
Ja.
Also, das ist noch so ein Punkt.
Klar, ich meine, du kannst natürlich auch den tiefen Wurf auf Sanders rausnehmen. Der war dann deutlich später, glaube ich. Ne? War das der letzte Drive?
Ja, ich habe es mir so ein bisschen mal rausgeschrieben, mal zur Abwechslung mal ein bisschen was rausgearbeitet.
Vorbereitet hier? Mann.
Also der folgende
Drive. Ja, Third and 10, KC 49, das war der, der Drive, bevor Kansas City quasi den Nagel fast, oder je nachdem, wie man fragt, komplett auf den Sarg draufgehauen hat, ne?
Ja, absolut. Und,
ja, klar, ich meine, wenn das der Touchdown gewesen wäre, gut, dann wäre es immer noch mal spannend geworden, weil dann hätte, glaube ich, KC mit einer Minute 30 ungefähr den Ball zurückbekommen und drei Timeouts, ne? Das dann gereicht hätte, gut, wir werden es nie wissen, aber Kansas City hätte auf jeden Fall eine große Chance gehabt nochmal, ne?
Ja, also vor allen Dingen bei diesem, was du gerade angesprochen hattest, der Ball auf Sanders, ich glaube, das war ein, oder ich kann es mir nicht vorstellen, es gab danach nochmal so einen Take von Kyle Shanahan an der Seitenlinie, der relativ sauer zu sein schien. Ich kann mir vorstellen, dass der Spielzug so nicht gedacht war, weil man sieht ganz klar in der Wiederholung, Emmanuel Sanders ist zu Beginn gedrippelt, kann man das sagen? Von drei Leuten auf jeden Fall und dann auf jeden Fall gedoppelt in der Verteidigung. Und ich glaube, es war wieder Kendrick Bourne, der über die Mitte komplett frei ist. Und wenn Jimmy G, muss ihn eigentlich sehen, weil er wirklich in der Mitte ist, er ist genau in seinem Sichtfeld und er ist komplett frei. Das heißt, wenn Jimmy G ihn da trifft, ist das ein First Down und sie können so viel Zeit von der Uhr weiter runternehmen. Ich glaube, der Drive hat insgesamt 50 Sekunden gedauert und da brauchten sie halt einfach deutlich mehr.
Ja, klar. Das ist, ich meine, Jimmy G, können wir auch gerne nochmal so generell drüber reden, hat jetzt auch nicht irgendwie die beste Leistung abgeliefert, oder? Also, ja. Ich glaube, dass wir ihn jetzt letzte Woche tatsächlich dann auch im Podcast hier als Game Manager bezeichnet haben, war nicht vermessen, oder?
Nee, also er hat es am Anfang gut gemacht. Also am Anfang muss man sagen, war er zwar auch nicht super akkurat immer, also da waren einige Bälle dabei, gerade auf Debo Samuel, die ein bisschen kurz waren, aber er hat es wirklich gut gemacht, dieses schnelle Play-Action-Spiel, wo er wirklich den First Read dann auch hat und wirft und das funktioniert. Das hat in der ersten Halbzeit, ja auch im dritten Viertel vor allen Dingen, insgesamt sehr gut funktioniert. Also Lauf, Play-Action, Lauf, Play-Action. Mit kurzen Pässen, irgendwie Slants, die dann gelaufen werden. Das hat ja gut funktioniert, nur leider hat genau das im vierten Viertel, als es darauf ankam, nicht mehr funktioniert. Das war so ein bisschen der krasse Unterschied halt einfach. Mahomes hat zu Beginn halt für seine Verhältnisse schlecht gespielt, beziehungsweise hatte Probleme mit der Zonenverteidigung von San Francisco.
Ich finde schon, dass du auch sagen kannst, dass er echt schlecht gespielt hat.
Ja.
Also die ersten drei Viertel, das war eins, vielleicht sogar das schlechteste Spiel seiner Karriere bis zu dem Zeitpunkt. Es ist immer schwierig in der Karriere. So. Aber auf jeden Fall eins seiner schlechtesten Spiele, die er bis jetzt gezeigt hatte.
Ich glaube, er hat halt
wirklich
auch
gemerkt, dass er, hat sich unwohl gefühlt. Ne? Also der Pass-Rush hat da wirklich seinen Dienst erfüllt und ihn pflastert quasi. Also,
man kann vielleicht auch sagen, dass er vielleicht in seiner Karriere bisher vielleicht auch erst ein, zwei Mal auf so eine Defense getroffen ist, ne?
Ja,
die zu Beginn des Spiels natürlich auch noch extrem, viel Power hatte. Das hat er dann auch nachgelassen.
Ja.
Also der Foreman-Rush, den
wobei nicht so viel, wie ich jetzt gedacht hätte. Ich hatte erst so zwischenzeitlich überlegt, so als Analogie, den Super Bowl ist natürlich in mehreren Sinnen naheliegend von den Patriots gegen die Atlanta Falcons in 2016 zu nehmen. Da war es ja auch so, dass die Defense dann im vierten Quarter quasi so ausgepowert war, ne?
Ja.
Und nicht mehr konnte und Tom Brady dann die Zeit in der Pocket hatte und dann die quasi systematisch alles runterspielen konnte. Aber auch im vierten Quarter war Mahomes vielleicht nicht mehr ganz so krass wie zu Beginn des Spiels, aber trotzdem auch noch viel unter Druck. Nur hat er es irgendwie, ja, besser umsetzen können und vielleicht auch das Playcalling besser darauf angepasst worden dann.
Ja, das schon. Also, ja, also ich hatte halt den Eindruck schon, dass der, dass die vier Leute, die San Francisco eigentlich zu großen Teilen dann gebracht hat, in der Front nicht mehr so Druck ausüben konnte. Wir können gerne gleich nochmal über die eine oder andere Situation sprechen, in der man vielleicht auch einen Holding Call verpasst hat, aber insgesamt, wirkt es schon so, als wäre es ein bisschen Müdigkeit, was ja auch logisch wäre in dem Moment. Ne?
Klar.
Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch dieses Argument, ist immer so ein bisschen, da frage ich mich eigentlich immer, es ist genauso anstrengend auch für die O-Line, jedes Mal wieder zu blocken. Vor allen Dingen Passspiel zu blocken. Ich tue mich da immer so ein bisschen schwer, ob es nicht im Grunde genommen parallel verläuft, diese Ermüdungskurve. Weil das ist immer alles, es ist so ein bisschen das, was alle Leute sagen. Ne? Also
ich glaube schon, dass du, wenn Pass Rusher 50% seiner Stärke verliert und ein Offensive Lineman 50% seiner Stärke verliert, dass dann das Spiel des Pass Rushers deutlich mehr beeinträchtigt ist als das Spiel des Offensive Linemans.
Möglich. Ich weiß nicht.
Weil, ja, ach, keine Ahnung, weiß nicht, ist das auch geschätzt. Aber ja, klar, schwächer sind sie geworden, beziehungsweise müder. Aber sie haben es trotzdem noch geschafft, Druck aufzubauen, was halt schon bezeichnend ist.
Ja, aber eben dann im vierten Viertel halt Mahomes, was einfach so beeindruckend ist bei ihm, ist, je enger, je gefährlicher, je brenzliger es eigentlich wird für ihn, sprich im vierten Viertel, wenn er wirklich abliefern muss, dann liefert er halt ab.
Außerhalb der Pocket, das ist halt seine Spezialität, da genauso gut, wenn nicht sogar teilweise besser zu spielen, als wenn er in der Pocket steht, ne?
Ja, also ich meine, dieser 44-Yard-Pass zu Tyreek Hill war deutliches Versagen der San Francisco Defense, wenn man sich das anguckt. Die verteidigen, es war 3. und 15, sie verteidigen mit 6 Defensive Backs im Grunde genommen das First Down. Und nur einer, der Safety Ward war, One-on-One in dem Moment dann in dieser Zonenverteidigung, die sie gespielt haben, mit Tyreek Hill. Und Tyreek Hill kommt in Fullspeed auf ihn zugelaufen und schlägt dann quasi den Haken nach links, und da ist Ward halt völlig verloren. Und
ja, es war ein großartiges Playcall, ne? Also das haben die angepasst auf die Defense, so wie ich das verstanden habe. Und halt normalerweise läuft Hill dann einfach straight durch, aber dann macht er halt diesen Cut, weswegen der Safety dann drauf anbeißt und er dann so frei ist, ne? Also das war halt schon quasi eine In-Game-Adjustment, so wie ich das verstanden habe.
Mit Sicherheit, klar. Ich finde halt genauso wie, weil du sagtest, Kansas hat es mehr gewonnen als San Francisco verloren. Ich finde halt, San Francisco hat es mehr verloren, wenn man das Wort so sagen kann. Aber in dem Moment finde ich es halt schwierig, das 3. und 15, das First Down zu verteidigen. Weil du musst immer in erster Linie Tyreek Hill verteidigen, beziehungsweise so, dass er dich nicht tief schlägt. Und ich mochte halt einfach den Playcall nicht. Da stehen halt wirklich, ich habe mir ein Bild so eingefreezed in dem Coaches-Film, und da siehst du wirklich Travis Kelce und Sammy Watkins sind die beiden einzigen, die das First Down im Grunde genommen erreichen könnten, so von ihrer Route her. Und sie werden im Grunde genommen gedeckt von 4 Leuten. Und 2 andere Leute decken noch, ich glaube, noch Running Back und noch den anderen Tight End. Aber Tyreek Hill ist alleine und läuft quasi durch diese Zone einfach durch. Und das war für mich halt ein absoluter Fehler, das so zu verteidigen.
Ja gut, das ist halt die Verteidigung von den 49ers auch irgendwie. Die hoffen halt darauf. Ich glaube, die haben sogar auch geblitzt in dem Down, oder?
Ja, es war ein paar Downs später, als Patrick Mahomes dann sich nochmal rauswinden konnte, glaube ich, und Kelce gefunden hat, aber...
Nee, stimmt, in dem Down war das nicht, da war kein Blitz, aber das ist halt, der Pass war, die Verteidigung hängt natürlich auch daran, dass sie dann halt nicht länger als 3 Sekunden quasi dran kleben bleiben müssen. Das hat dann halt in dem Down nicht, natürlich auch, weil Mahomes so weit zurückgedroppt ist, ne? Also es ist ein sehr unüblicher, tiefer Dropback von ihm gewesen, der ihm dann natürlich auch die nötige Zeit gegeben hat für seinen Passwash, denn auch das war schon knapp, wie er abgeworfen hatte, wenn ich mir noch richtig vor Augen habe. Ich finde es interessant, dass du das eher so siehst. Also ich denke mir halt, mit 20 Punkten gegen Kansas City sich sicher zu fühlen als Coach, ist halt zu wenig.
Absolut, klar.
Na? Und das ist sicher der Fehler. Auf der anderen Seite finde ich, ist es jetzt auch nicht, das finde ich als grundsätzliche Aussage schon okay. Auf der anderen Seite, wenn du im dritten Quarter mit 20-10 führst, oder zu Beginn des vierten Quarters mit 20-10 führst gegenüber Kansas City, und es das ganze Spiel wirklich geschafft hast, ich glaube, Kansas City hat bis zu dem Zeitpunkt 6 Drives oder so insgesamt nur gehabt, ne? Also auch ein kurz gehaltenes Spiel, dann du weißt ja, wie sehr ich dafür bin, aggressiv zu sein und so weiter. In dem Moment kann ich dann verstehen, im vierten Viertel zu sagen, okay, jetzt versuchen wir die Nummer nach Hause zu bringen. Gerade wenn du siehst, dass Jimmy G ein mäßiges Spiel hatte, viele Sachen übersehen hat, nicht die besten Entscheidungen getroffen hat. Die Interception, ja, war auch nicht zu einem schönen Zeitpunkt. Ja. Also die erste, die zweite ist ja relativ irrelevant gewesen. Und dann auf Nummer sicher zu gehen, es ist halt schwierig. Also ich glaube nicht, dass Shanahan da auch in einer komfortablen Situation war, ne?
Ja, ich meine, wir können gleich nochmal darüber sprechen, wie komfortabel er sich insgesamt vielleicht in dem Spiel gefühlt hat. Was ich dazu nochmal sagen wollte ist, ich sage auch, ich will damit nicht die Leistung von Kansas City und vor allen Dingen der Offense und vor allen Dingen Patrick Mahomes in irgendeiner Weise schmälern. Also die Leistung war extrem gut. Vor allen Dingen das vierte Viertel ist herausragend und das, was Patrick Mahomes da gespielt hat, ist wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr stark. Also sieht man wirklich auch selten in so einem wichtigen Spiel, in dem er auch viel mit den Nerven dann durchgeht. Also was er da gemacht hat, wie cool er geblieben ist, das war wirklich sehr, 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 sehr gut. Und ich denke mir halt einfach nur, all die Momente, wenn ich mir die aufliste, die San Francisco im Grunde genommen, in denen San Francisco Fehler gemacht hat, vor allen Dingen im vierten Viertel, und wir reden ja nicht nur vom ganzen vierten Viertel, sondern wir reden im Grunde genommen, streng genommen, von den letzten sieben Minuten.
Ja.
Da denke ich mir halt einfach, da hatten sie mehr als genug Chancen, ihre Führung auszubauen oder wenigstens sie zu halten, um das Spiel zu gewinnen. Und da sind halt so Sachen wie man das dritte und 15 verteidigt, weil gib ihnen irgendwas underneath, lass sie meinetwegen vierter und sechs oder so spielen oder vierter und fünf, wenn sie irgendwie einen kürzeren Pass machen, aber nicht 44 Yards. Genauso wie der Touchdown-Lauf von Williams, der natürlich dann im Endeffekt das Spiel, ja, den Deckel sozusagen aufgemacht hat, aber du weißt, dass sie laufen und kannst es nicht stoppen und klar, das kann immer mal passieren, so ein Breakdown in der Defense, aber es war halt schon viel, plus was sie halt in ihren Drives nicht geschafft haben, was Jimmy G, was ich gerade eben meinte, also Kendrick Bourne hat er zweimal komplett übersehen, klar wurde er unter Druck gesetzt, es gab Blitz, aber er hat Kendrick Bourne halt nicht gesehen und es wären.
Auch Kittel hat er einmal mal nicht übersehen. Da war er zwar.
Ja, stimmt.
Nicht völlig frei, aber er war halt ziemlich genau an dem First Down Marker dran quasi, ne?
Ja.
Und dann hat er irgendwie nach rechts geworfen. Ich weiß nicht, wer da war und war auch völlig off Target so, ne? Also, es waren halt viele Chancen schon da für San Francisco und.
Ja, vor allen Dingen, ich habe noch
ein besserer Quarterback.
Ja, ich meine, ein paar Sachen hat er halt auch nicht richtig gesehen, beziehungsweise fehlte die Abstimmung ein. Ich glaube, das war dieses, was du gerade angesprochen hast mit Kittel, als er ein bisschen zu wenig Zeit hatte und den Ball nicht mehr an ihn werfen konnte, hat Garland, der Center, den sozusagen Trailing Blitz von dem Linebacker völlig falsch eingeschätzt oder Jimmy G hat es vielleicht auch falsch gesehen. Auf jeden Fall ist Garland als Center ins Double Team, ich weiß gar nicht, ob es gegen Chris Jones war, gegangen und der Blitz vom Linebacker läuft halt straight auf Jimmy Garoppolo drauf. Solche Sachen, so, die halt dann in dem Moment nicht passieren dürfen, False Start, so eine Abstimmungsproblematik, die helfen dann natürlich extrem, wenn du unbedingt einen Drive verhindern musst aus Sicht von Kansas City, wenn der Gegner dann auch so ein bisschen in die Hände spielt, indem sie eben sich selber auch schädigen. Und auf der anderen Seite Shanahan, das Playcalling, was man natürlich auch so ein bisschen in Frage stellen kann. Es gab so ein paar Spielzüge, es gab zum Beispiel einen Spielzug, da laufen Debo Samuel und Kendrick Bourne im Grunde um die gleiche Route innerhalb von einem 3-Yard-Radius und Jimmy Garoppolo will da hinwerfen und kann da im Grunde um nicht hinwerfen, weil die beiden sich quasi auf den Füßen stehen, solche Sachen. Und plus hätte er mehr am Ende laufen können nochmal mit Mostert, weil es eigentlich gut lief. Ich meine, sie sind die ganze Zeit gegen die Eight-Man-Box gelaufen. Warum nicht weiter? Es hat funktioniert zu einer gewissen Zeit. Ja, das sind alles so Sachen, die man natürlich fragen kann.
Ja, klar. Auf jeden Fall. Das ist, ich meine, ich gucke mir halt das Three and Out von den 49ers, nachdem Kansas City den Touchdown zum 17-20 erzielt hat, an. Ne, da dann 3-and-out zu gehen, das ist halt echt übel. Vor allen Dingen, du startest den Drive mit einem 5-Yard-Lauf von Mostert, hast dann 2nd-and-5 und dann 3rd-and-5 und jedes Mal incomplete von Jimmy Garoppolo. Ne?
Das, ja,
das finde ich jetzt, das, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich gegenüber Shanahan stehen soll. Das ist halt echt schwierig, finde ich. Denn, ne, ich finde, das kann ich ihm jetzt nicht vorwerfen.
Nein, das kann man ihm auch nicht vorwerfen.
Also, ne, aber das ist quasi auch ein Grund, warum die das Spiel verloren haben und kein unwichtiger.
Aber da könnte man auch, da habe ich mein Secret Super Bowl MVP gefunden, Chris Jones. Der hatte da im Viertel zwei Tip-Passes, die einen First Down verhindert haben. In zwei aufeinanderfolgenden Drives.
Ja, ja.
Und das war extrem wertvoll, weil wenn Chris Jones die Bälle an der Line of Scrimmage nicht abwehrt, weil er rechtzeitig merkt, er kommt nicht zu Jimmy G, das ist ein schneller Pass, und dann wirft er seine wirklich langen Arme hoch und fängt den Pass ab. Das wäre beides mal ein First Down gewesen. Das heißt, du kannst dir ausrechnen, die Zeit, die dann runter geht, der Drive, der verlängert wird.
Klar, unter Umständen erzielen sie noch Punkte. Also,
genau.
Ja.
Und auf der anderen Seite, ich habe eine lustige Stat gelesen, Christian, Kyle Shanahan outscored 46 zu 0 im vierten Viertel und Overtime als Offensive Coordinator plus Head Coach im Super Bowl.
Ja, da gibt es ja so einige, ne? Also, ja.
Aber die
keine Ahnung, ich glaube, es gab bis jetzt auch drei Super Bowls überhaupt, in deren Team das mit Double Digits zurücklag, noch wiedergekommen ist. Ne? Zweimal die Patriots, 2014, 2016 und jetzt Kansas City in 2019.
Und zwei andere Stats, die ich mir noch rausgesucht hatte. Patrick Mahomes ist es auch gelungen, als erster Quarterback gegen ein Team, das mindestens 13 Siege in der Regular Season hatte, plus eine der zwei Top-Defenses in der Liga zu sein, also in den Top 2 der Defenses, zu besiegen im Super Bowl. Davor hat das niemand geschafft. Die Seahawks
ich
ganz haben
zugehört, deswegen hörte sich das irgendwie so wieder so weird an, wie bei schönem Wetter zwischen 13 und 13.02 Uhr
Nein,
Stadion.
Er hat im Grunde, und das, was ich in unserer Vorbereitungsfolge, in der Folge Leading Up to the Super Bowl gesagt hatte, letzte Woche, dass ich mit der Defense gehe, weil die in den Jahren davor immer gewonnen hat, wenn es ein Top 2 Defense war und die Stat ist halt 13 Siege in der Regular Season plus eine Top 2 Defense zu sein, hat bisher immer im Super Bowl gewonnen. Das waren die 2013er Seahawks, 96 Packers, 92 Cowboys, 90 Giants, 86 Giants, bla bla und so weiter und so fort. Die haben alle gewonnen.
85er Bears?
Ja.
Aber vielleicht haben die 13 Bears. Spiele gewonnen, das weiß ich nicht.
Doch. Und Patrick Mahomes hat sie halt geschlagen, die 49ers, die auch in diese Kategorie fallen und verloren haben.
Ja, das ist, das ist.
Plus für die Statistikfreunde, die 49ers hatten eine 95,4%ige Chance oder Wahrscheinlichkeit, den Super Bowl zu gewinnen, bevor Tyreek Hill den 44-Yard-Pass gefangen hat. Also vor diesem.
Sogar 96,1 hier stehen.
dann einigen wir uns doch auf 96.
Per ESPN Stats and Info.
Ah, okay, Entschuldigung. Also vor diesem 3.15 war die Chance schwindend gering und ja.
Ja, irgendwo auch Spiel des Spiels, ne? Also, ich weiß es nicht. Auf der anderen Seite, ich meine, es ist auch insofern, hat Kansas City das Spiel gewonnen, weil sie eben in den beiden Situationen, wo es kurz war, dafür gegangen sind, ne? In der ersten Hälfte war das, glaube ich, vor dem Touchdown, oder?
Ja, genau. Direkt im ersten Drive war es auch, ne? Von ihnen.
Ah, nee, stimmt, das war nicht bei dem Touchdown.
Beziehungsweise, nee, das war ihr zweiter Drive.
Ja, erzähl du mal ein bisschen.
Ja, aber im Gegensatz dazu hatte San Francisco zu Beginn auch nicht so viele Dritter bzw. Vierter und Kurz, die sie hätten ausspielen können. Also für mich war halt diese Situation vor der Halbzeit, als Shanahan keinen Timeout genommen hat und im Grunde genommen auch danach keine Lust hatte, wirklich zu spielen. Und viele haben dann natürlich geschrien, okay, er vertraut Jimmy Garoppolo doch nicht.
Ganz offensichtlich. Also das kann ich kurz zwischendurch da reinschmeißen.
Ja.
Es ist durchaus möglich, dass die 49ers sich von Jimmy Garoppolo jetzt in dieses Offseason sogar schon verabschieden.
Ja, es wäre Kontrakt, der vertragsmäßig wäre es möglich, ne? Gar nicht so.
Ja, Also es ist natürlich insgesamt unwahrscheinlich. Das machen sie halt nur, wenn sie eine Alternative zur Hand haben. Ich glaube, 22,4 Millionen Cap Savings würden sie haben. Ich weiß nicht genau, wie viel Dead Money. Dementsprechend so wahrscheinlich so um die 7, 8 Millionen oder so. Durchaus machbar. Und da gibt es natürlich dann auch dieses tolle Gerücht, Tom Brady, der als großer Montana-Fan und 49ers-Fan als Jugendlicher jetzt auch Free Agent wird. Mhm. Das ist natürlich eine sehr unwahrscheinliche Geschichte, aber das wäre natürlich schon ein Blockbuster, wenn Tom Brady sich dann für 3-4 Jahre in der alten Heimat quasi nochmal betätigt. Ne?
Ja, es wäre gut.
Ja, ich weiß nicht, also für 49ers sicherlich ein Upgrade, denke ich mal. Also Jimmy.
Ja, aber würdest du es machen, an ihrer Stelle jetzt von San Francisco aus gesehen?
Ja, wenn ich Tom Brady oder Brees bekommen könnte, ja, dann glaube ich schon. Also du musst es ja nur angucken. Also ich meine, du hast 1 Minute 40 und 3 Timeouts. Zeit läuft und du erwartest einen Punt. Ja. Na? Im Super Bowl, zu Ende der Hälfte hin. Okay, es ist ausgeglichen, 10-10. Aber das ist schon ein Armutszeugnis. Also das zeigt schon, dass du wirklich sehr, sehr wenig Vertrauen in deinen Quarterback hast, finde ich.
Ja, definitiv. Also
vor allen Dingen, ja.
Die Frage ist ja auch, also ich meine, was war der Gedanke von ihm? Wir kriegen den Ball zur zweiten Halbzeit, also mache ich nichts mehr? Also
ja gut, den Gedanken kann ich schon verstehen. Du kriegst den Punt. Es ist durchaus möglich, dass du sogar innerhalb der 5-Yard-Linie gepuntet wirst. Das war ja auch sehr knapp. Also das ist natürlich eine Gefahr, dass du von der eigenen 5-Yard-Linie starten musst, unter Umständen dann 3-and-out hast und dann gibst du den Ball mit einer Minute wieder zurück an Kansas City, die dann unter Umständen mit Field, vielleicht sogar an der plus 40 oder so Yard-Marke starten können. Das ist natürlich die Gefahr. Aber auf der anderen Seite hast du halt auch die Möglichkeit, mit einer Führung in die Pause hineinzugehen. Ne?
Ja, vor allen Dingen, sie haben ja dann auch keinen Timeout genommen, als sie nach dem ersten Laufspiel, ne? Also warum A, warum callst du ein Laufspiel und B, warum...
Ja, das machst du halt noch mehr Zeit runterlaufen.
Ja, klar, aber die Frage ist halt, also klar, offensichtlich fehlte da irgendwie Vertrauen. Also woran mich das total erinnert hat, war halt... Woran mich das total erinnert hat, war Doug Marrone, Jacksonville gegen New England, der im Grunde genommen gesagt hat, okay, nee, lieber erstmal nichts mehr riskieren, wir gehen in die Halbzeit, wo alle gesagt haben, okay, wenn du gewinnen willst, musst du da was machen. Daran hat es mich so ein bisschen erinnert.
Ist auch sicherlich ein guter Vergleich, denke ich, denn die Patriots damals waren sicherlich auch genauso nie tot reden.
Ja, beziehungsweise halt eher in dem Moment halt einfach so anfällig, dass du sagen kannst, okay, jetzt nochmal draufsetzen und wir kriegen den Ball in der zweiten Halbzeit, ist halt eine...
Ja, aber die waren halt genauso in der Lage, dazu zurückzuschlagen, explosiv quasi Punkte aufs Brett zu zaubern und so wie es halt Kansas City auch ist. Ne? Fandst du, dass es Pass Interference war, Offensive Pass Interference von Kittle?
Ich weiß es nicht. Also,
ich bin voll dafür.
Dass es Pass Interference war?
Ja.
Ja, ich würde
das
auch sagen.
Das ist Textbook eigentlich sogar. Ich glaube, das wird zwar oft nicht gepfiffen. Ich glaube, das ist eher das Problem.
Ja, also ja, das, wenn ich einfach nur das Play nehme, und den sozusagen den ausgestreckten Arm, mit dem er sich einen Vorteil verschafft, ja, definitiv. Dann ist es, so wie du sagst, nach dem Regelbuch Offensive Pass Interference. Keine Frage, gehe ich absolut mit. Es ist halt einfach nur, okay, wie wird über den Zeitraum der Saison gepfiffen? Warum werden andere Maßstäbe angelegt in den Playoffs? Warum? Also ich meine, viele haben ja dann Kyle Rudolph eingebracht gegen New Orleans. Ja, ich kann es nachvollziehen. Also warum wird das gepfiffen und das andere nicht? Also es ist halt schwierig, definitiv.
Das ist ja auch das, was ich immer sage. Das Wichtigste beim Officiating ist mir, dass es konstant ist, ne? Und übertragbar ist auf andere Spiele. Denn ich meine, die Regeln gelten für alle. Und ob sie jetzt irgendwie ein bisschen stärker in die Richtung sind oder ein bisschen weniger stark in die Richtung ist, ist alles nicht schlimm, solange sie halt überall gleich angewandt werden. Ne? Und dass es natürlich nicht perfekt gleich geht, ist mir klar und das verlange ich auch gar nicht. Aber ich finde halt dieses Füße ins Wasser halten und so ein bisschen austesten, wie diese Medienreaktion, die Fanreaktion ist auf gewisse Entscheidungen und dann irgendwie nach 5 Wochen in der laufenden NFL-Saison, ja, okay, gut, dann machen wir das jetzt mal mit diesen Helmet-Hits, machen wir jetzt mal wieder weg. Das war dann im letzten Jahr, dass es dann quasi kaum noch gepfiffen wurde und das nervt mich. Also ich hätte ganz gerne, dass halt Regeln, die neu eingeführt werden, quasi die ganze Saison über und auch in den Playoffs eben genau gleich ausgelegt werden.
Ja, das wäre schön, aber es ist halt einfach schwierig, weil auch für die Referees, für Al Riveron ist halt Super Bowl auch nochmal was ganz anderes, ne? Als wenn es jetzt irgendwie Preseason Woche 3 ist oder so. Wen interessiert es da, was da für eine Entscheidung getroffen wird? Super Bowl ist halt, da regen dann Millionen von Menschen drüber, schauen das. Der Impact ist halt riesig. Das heißt, da kann sich niemand, der eine Entscheidung, also wenn irgendein Mensch eine Entscheidung treffen muss und den Moment geht's nur. Also wir werden niemals zu dem Punkt kommen, dass quasi Maschinen Schiedsrichtern.
Außer wenn es um Chips im Ball geht. Und,
ja, aber dann,
Ballspotting.
Da kann man halt nie sich von freimachen, dass logischerweise die Schiedsrichter, Schiedsrichterinnen nicht in der Lage sein werden, das auszublenden und zu sagen, okay, ich bin jetzt total objektiv, weil es ist halt einfach verdammt schwierig.
Es geht halt auch noch nicht mehr um Objektivität, es geht auch um, finde ich, also ich finde,
also Objektivität dem Zustand gegenüber, in dem man sich befindet, nämlich Super Bowl und 300.000, weiß ich nicht, 300 Millionen, weiß ich nicht, wie viele.
Ja gut, das ist, glaube ich, alles sehr, sehr unterschwellig, was dann auf einen einwirkt. Ne?
Klar.
Aber es ist auch einfach so, dass du kannst halt nicht alles sehen, ne? Du hast doch mal einen anderen Winkel, du schätzt dann die Kraft, die unter Umständen ausgewirkt ist, anders ein und so. Das ist, das kann ich auch nicht gar nicht kritisieren, denn dann würde man was Übermenschliches erwarten. Ne? Aber es ist einfach, wäre schon schön, wenn es einfach konstant alle Crews dieselben Standards hätten, die
das
sie
stimmt,
greifen würden.
Was ich generell zu den Crews noch sagen könnte, mich stört es, dass es so ein bisschen diese zusammengewürfelten Crews sind in den Playoffs.
Also, das ist ein schwieriges Thema, glaube ich.
Für alle, die es so vielleicht nicht wissen, es ist immer so, dass es quasi feste Crews von Schiedsrichtern und Schiedsrichterinnen gibt, die Saison über zusammenarbeiten, aber für die Playoffs Super Bowl werden die quasi gemischt und die Besten auf der jeweiligen Position, wie so ein Pro Bowl, werden dann quasi zusammengepackt für die Spiele in den Playoffs. Und da bin ich halt so der Meinung, okay, warum nicht die eingespielten Teams weiterhin zusammenarbeiten lassen? Aber gut.
Ja, das ist, da gibt es Pro- und Kontra-Argumente für. Ne? Auf der anderen Seite kannst du natürlich auch sagen, wenn irgendwie ein Schiedsrichter auf seiner Position extrem gut ist, aber halt nur einfach mal in einem Team versteckt, das nicht so gut geratet wird, also dazu zur kurzen Erklärung, jede Officiating-Crew wird quasi jede Woche geratet und jeder einzelne Schiri dann auch und die Besten werden dann am Ende quasi zusammengewürfelt, beziehungsweise ich glaube, 4 aus der Crew von dem Head Officiating
bleiben
da, ne? Und die anderen Spots werden dann mit den Besten aufgefüllt. Ne?
Ja.
Ist nicht so ganz, also ich kann das schon verstehen, dass es so durcheinander gewürfelt wird, so nach dem Motto Never Touch a Running System. Auf der anderen Seite, ja, ich weiß es nicht. Das kann ich schwer beurteilen.
Eine andere Sache zu diesem Vorfall mit Kittel habe ich auch gelesen, die fand ich amüsant. Vielleicht ist sie aber auch wahr, wer weiß. Und zwar hat da quasi jemand getwittert, okay, Kyle Shanahan traut Jimmy Garoppolo nicht, deswegen spielt das irgendwie safe, sehr, sehr safe, unverständlich safe zum Ende der ersten Halbzeit. Und da hat jemand drauf geantwortet und hat gesagt, ja, Kittel vertraut Jimmy Garoppolo auch nicht so wirklich, weil den Arm hätte er nicht ausstrecken müssen, er hätte den Ball auch so gefangen. Also,
das habe ich mir auch gedacht, ja.
Das war so ein bisschen vielleicht Angst gehabt, dass er doch nicht so weit kommt, der Ball. Aber im Grunde genommen hätte er es nicht machen müssen, die Offensive Pass Interference. Da denke ich mir, das ist wahrscheinlich eher reflexartig, das kannst du kaum abstellen, aber war natürlich nicht so ganz von der Hand zu weisen, diese Aussage.
Ja, aber da siehst du halt auch wieder, wie knapp das ist, ne? Also wechsel den Pass, also die Genauigkeit dieses Passes mit dem auf Sanders dann kurz vor Ende um, ne? Und schon hast du ein anderes Spiel. Also wirklich, oder nimm einfach das Tyreek Hill Play. Also wenn das nicht funktioniert hätte, dann wäre das Spiel auch wahrscheinlich ziemlich durch gewesen. Ne?
Ja, also, absolut. Oder ich meine, Richard Sherman, der sich viel, wenn wir jetzt Daryl Reeves fragen würden, in seiner Zone-Coverage verstecken konnte.
Ja, musste auch den 16-Millionen-Dollar-Mann, den kann er auch mal vorbeilaufen.
Ja, als er dann Man-to-Man am Ende gespielt hat gegen Sammy Watkins und diesen langen Ball zulässt, sah er schlecht aus.
Ja, aber das, ich weiß nicht mehr genau, in welcher Situation das war. Das war natürlich fällt natürlich auf, aber ich hätte das als nicht mehr ganz so tragisch in Erinnerung. Weißt du noch, welche Situation das war?
Das war auf dem Weg zum vorletzten Touchdown.
Ja.
Also es war schon, also mit dem sie quasi in Führung gegangen sind.
Das wirkte auf mich so wie Vorgang, Conclusion, dass sie jetzt eh scoren irgendwie.
Ja, aber gut, das Gefühl hatte man ja sowieso spätestens ab dem 3. und 15. auf Tyreek Hill, dass man sich gedacht hat, oh, irgendwas ist jetzt gerade passiert. Beziehungsweise im Grunde schon vorher passiert, als man gemerkt hat, San Francisco wackelt total, weil sie einfach es nicht mehr schaffen, in der Offense einen Drive zustande zu bekommen.
Okay, das war 2nd and 7 von Midfield. Okay. Ja. Ja, ist natürlich nicht so wichtig. Also ich glaube, wenn das incomplete gefallen wäre oder so oder noch verteidigt worden wäre von Sherman, dann hätte es, glaube ich, keinen Unterschied gemacht.
Wir können, wie gesagt, wirklich festhalten, großartige Performance von Patrick Mahomes, vor allen Dingen, wie gesagt, im vierten Viertel oder einzig und allein im vierten Viertel, was fast noch herausragender ist, dass er wirklich dann in dem Moment sich und sein Team aus dem Schlamassel rauszieht. Ich habe mich so ein bisschen geärgert, Christian, weil meine Vorhersage mit Kai Juszczyk, die sah zu Beginn des Spiels so gut aus. Es hat irgendwie alles Sinn gemacht, aber dann kam er doch nicht mehr so wirklich zum Zuge.
Was war denn deine Vorhersage?
Wir hatten noch das war doch mein absoluter X-Faktor, derjenige, der das Spiel quasi für San Francisco gewinnen kann, weil ich gesagt habe, das ist so jemand, den du quasi in den Matchups so aufstellen kannst, dass es schwierig ist, ihn zu verteidigen, weil du nicht weißt, ist er quasi als Fullback, Passempfänger, Wide Receiver, Tight End, whatever, unterwegs.
Der ist der Tight End Screen Blockman.
Ja, also und das hat er nicht nur beim Touchdown, sondern er hätte fast noch einen zweiten Touchdown erzielt. Ja. Sah das wirklich sehr, sehr gut aus. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, ich habe gesagt, er hätte mehr als 3 Catches, aber es, naja.
Stimmt, das hatten wir. Ja,
wir hatten kurz Over-An, aber ich dachte mir schon so, hey, da hatte ich wirklich einen guten Riecher, das funktioniert gegen die Defense, aber den haben sie dann auch nicht mehr eingesetzt.
Ja, ich meine, das ist ja das Lustige mit Fullbacks, ne? Kai Juszczyk ist ein unheimlich starker Fullback, der wird auch extrem gut eingesetzt, ne, in dem Scheme von Shanahan, aber er ist halt nach wie vor ein Fullback. Das ist halt so, so ungefähr so, als wenn du den besten Longsnapper in der Liga hast, ne?
Ja gut, aber der beste Longsnapper in der Liga, der beschert dir keine 2 Touchdowns in der Regel. Also
ja,
2 Touchdowns.
Das war jetzt natürlich auch eine Überspitzung von mir. Aber ein Fullback ist halt niemals so wichtig. Ich hätte halt lieber den 10. besten Tight End in der Liga als den besten Fullback. So. Wenn ich, ne, losgelöst, was ich jetzt für einen anderen Tight End noch hätte.
Also wenn ich mich entscheiden könnte zwischen dem 10. besten Tight End und Kai Juszczyk, würde ich immer Kai Juszczyk nehmen.
Ja, dann kann ich nur für jeden Owner hoffen, dass du nie irgendwie in einer entscheidungstragenden Position sein wirst in einem Team.
Falls du es noch nicht weißt, Christian, ich muss leider unseren Podcast beenden. Ich habe einen Anruf bekommen von Jack Easterby. Ich werde ihn unterstützen in Houston.
Jack Easterby, ja, aber das ist ja auch wieder kein Problem, da kannst du ja eh keine Entscheidung treffen, ob wir alles dann below grind.
Hast du noch was sonst Abschließendes zu diesem großen Erfolg für Kansas? Wie gesagt, für Andy Reid natürlich ein besonderer Sieg, nachdem er der Head Coach war, der die meisten Regular Season Wins ohne Super Bowl Erfolg aneinandergereiht hat. Für ihn endlich der Sieg, endlich die Möglichkeit, eine Ausrede zu finden, den größten Cheeseburger ever zu essen, was er irgendwie nach dem Spiel gesagt hat. Und für San Francisco ja so ein bisschen so diese Cinderella-Season, nachdem man letztes Jahr noch so schlecht dastand, jetzt im Super Bowl. Was ist denn so dein Final Take von dem Ganzen?
Ich bin enttäuscht, dass Andy Reid Hamburgers mit Donald Trump essen würde, wenn er eingeladen wird. Aber gut, das ist, mal gucken, wie das alles sich weiterentwickelt. Vielleicht ist er dann auch gar nicht mehr Präsident, wobei wahrscheinlich schon, aber bezeichnend, Kansas City, das erste Team, das 3 Playoff-Spiele mit jeweils mehr als 10 Punkten mindestens zurücklag und dann trotzdem alle noch gewonnen hat. Ich glaube auch das erste Mal, ne?
Ja.
Schon erstaunlich. Umso erstaunlicher, dass Shanahan dann so konservativ gespielt hat und gesagt hat, so, ja, okay, ich führe, alles ist gut. Eigentlich hätte er sich dann, ja, keine Ahnung, in den Situationen schon aggressiver sein können. Ja. Ich weiß nicht, das war irgendwie das erste Field Goal, das sie vor den Niners geschossen hatten, war das, glaube ich, ne? Mhm. Wo sie 4. und 5 oder so, Kansas City 20, hätte ich, ja, weiß nicht.
Ja, also, das war so der einzige Moment, du hattest vorhin gesagt, Andy Reid ist dafür gegangen. Ich meinte noch, es gab nicht so viele Situationen,
Gab noch eine zweite, glaube ich, für San Francisco.
Ja, im zweiten, obwohl, nee, das war ein weiteres Field Goal. Ich glaube, da war es weiter weg. Aber ja, das erste auf jeden Fall, das würde ich unterschreiben. Da gibt es wirklich einen Prozess, wo man sagen kann, okay, warum nicht ausspielen in dem Moment? So wie Kansas das dann ja auch gemacht hat zu Beginn.
Erster Drive von San Francisco an der Kansas City 24, 4. und 2. Ja, gut, das ist dann das Field Goal zur Führung und so, aber trotzdem, es gefällt mir nicht. Aber gut, es ist natürlich, da bin ich natürlich auch relativ fordernd, was das angeht. Tja, ansonsten zu dem Spiel.
Was kommen wir vielleicht zum Unterhaltungsprogramm drumherum?
Ja, Werbung?
Ja, Werbung.
Ja, ich hatte mich das während der, wir hatten das ja eben kurz in der Vorbesprechung auch schon gehabt, also hatten wir kurz drüber gesprochen, und da hattest du was gesagt, was das Gefühl hatte ich auch gehabt, dass die Werbung so ein bisschen
schlechter.
Ja, öde, ja, schlecht.
Ja.
So wenig relevant irgendwie, ne? Also wir hatten letztes Jahr gefühlt mehr, ja,
innovative Aussagen. Und lustige
ja.
Werbung. Also
auch so riskierende Sachen oder so. War das nicht auch letztes Jahr mit dieser komischen Budweiser-Werbung, die dann irgendwie, wir sind alle Amerikaner, bla bla bla, und auch wenn wir jetzt irgendwie aus einem anderen Land kommen oder so?
Das weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall, ja. Also mich stören halt diese, was mich immer stört, auch wenn ich die cool fand, insgesamt die NFL-Werbung mit dem Jungen, der quasi Take it to the house da und dann quasi ins Stadion läuft insgesamt. Die Idee
war ein
voll
bisschen
gut.
Zu lang, fand ich.
Ja, ich finde es halt immer scheiße, wenn dann doch immer, vor allem bei so einer Sache, hat es dieses ganze scheiß Politikthema keinerlei Relevanz. Aber trotzdem muss er am Ende an der Statue von Pat Tillman vorbeilaufen.
Ja.
Was immer noch so ein Bullshit ist, weil Pat Tillman würde sich im Grabe umdrehen, wenn er das sehen würde, weil er will nicht dieser komische American Patriot, was weiß ich, sein, für den alle ihn immer verkaufen. Also das finde ich halt so falsch, immer dieses das Politik in Sport reinnehmen, wenn es für sich selber passt. Und in dem Moment hat es halt nicht gepasst. Die Werbung an sich gut. Und ich weiß nicht mehr, was war diese andere, ach ja genau, diese Google-Werbung fand ich unglaublich anstrengend. Mit diesem, keine Ahnung, Mann, der Fotos von seiner Frau Google irgendwie Reminder immer setzt. Google,
so,
erinnert mich.
Der alte Mann.
Ja,
ne?
Genau, erinnere mich.
Habe ich nicht so ganz genau verstanden, was das sollte? Sollte das darauf anspielen, dass er jetzt irgendwie sich auf seinen Alzheimer vorbereitet? Also so habe ich das irgendwie verstanden.
Ja,
das ist irgendwie ganz schön komisch.
Das ist eine Werbung für Virtual Assistant oder wie man das nennt, der dir quasi immer wieder hilft und sowas sagt wie, ach, heute ist doch das und das. Wolltest du nicht heute dies und jenes machen?
Ja.
So ungefähr. Wo ich mir
ja,
es denke,
hat sich für mich irgendwie so angehört, von wegen so, okay, Senioren, kauft euch ein Handy, dann seid ihr auf eure Alzheimer-Zeit vorbereitet.
Ja, vor allen Dingen auch immer so dieses melodramatische, Google erinnert mich daran, dass meine Frau beim Lachen immer gegrunzt hat oder so. Ich denke so, pff, ja, kann man das nicht irgendwie auch lustig machen?
Ja, das ist cute. Das
ja,
ist cute.
Total cute.
Super cute. Ja, insgesamt Werbung fand ich ein bisschen öde. Aber was würdest du sagen, was ist denn dein Werbungs-MVP gewesen dieses Jahr?
Ja, das ist sehr schwierig. Ich bin mir nicht ganz sicher. Du hast mir ja vorhin schon gesagt, du willst auf dieses Thema hinaus, und ich überlege jetzt schon, seitdem wir angefangen haben, krampfhaft, was wohl mein MVP ist, was die Werbung angeht. Ja. Ich weiß es nicht. Ich würde so drei, glaube ich. Also ich fand die Groundhog Day Werbung, ich glaube Jeep war das, ne?
Keine Ahnung, weiß ich schon nicht mehr. Ja, ich weiß auch nicht mehr, was sie beworben haben.
Ja, der ist doch immer mit dem Jeep gefahren, Bill Murray.
Ach ja, mit diesem komischen orangenen Ding.
Ja, also dieses täglich grüßt das Murmeltier Remake fand ich gut. Was ich noch gut fand, war Ellen DeGeneres mit, obwohl es halt Amazon ist, aber Amazon, how Amazon would have looked like, I don't know. Weißt du, wie Amazon... Was haben Leute wohl ohne Amazon in der Vergangenheit gemacht?
Ja, die fand ich extrem langweilig.
Die fand ich ganz lustig. Und welche ich noch gut fand, war das Doritos? Nee. Die Cheetos-Werbung mit MC Hammer. Can't touch this?
Die habe ich, glaube ich, nicht gesehen.
Die fand ich sehr lustig. Ah ja, und welche ich noch ganz gut fand, war hier die von Bud Lights mit, wie heißt der nochmal?
Seltzer?
Ja, genau. Aber wie heißt nochmal?
Mit den Aliens, die den Menschen da steuern? Oder
ja,
was?
Aber dieser Rapper, wie heißt der noch? Post Malone, ja, genau. Der den Laden da auseinander nimmt. Die fand ich ganz lustig. Gut. Die waren, fand ich spaßig.
Nee, da muss ich dir widersprechen. Also tatsächlich Groundhog Day, Bill Murray, ist tatsächlich auch bei mir in die eine von den beiden Werbungen gewesen, wo ich dachte so, okay, die könnten meine Lieblingswerbung gewesen sein. Aber meine Lieblingswerbung war tatsächlich die von Soda Club.
Ach, der das Wasser vom Mars trinkt?
Ja. Ja. Das muss ich wirklich, also das war auch der Moment, als die Werbung lief, habe ich gedacht so, okay, ist das meine Lieblingswerbung? Und dann habe ich jetzt angefangen, über Werbung nachzudenken, weil ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Ich habe mir so angeguckt und es sah alles ganz gut aus, so alles wie beim Marschen irgendwie bei dem Film. Also der Marsianer rettet Will Wheatley, heißt er, glaube ich, auf Deutsch.
Was?
Oder Mark Wheatley oder so.
Okay.
Ja. Und dann so völlig, du kommst halt, so, das wirkt halt so völlig absurd irgendwie. Und deswegen, das hat irgendwie den... Ja, fand ich lustig, weil es so völlig unerwartet war und das ist immer was ich wertschätze.
Ja, das stimmt. Deswegen liebe ich ja die Geico-Werbung oder die Progressive-Werbung.
Aber die Bill Murray-Werbung fand ich auch sehr gut.
Die war halt, da war halt, steckt halt sehr viel Idee dahinter, muss man sagen. Ne?
Ja, aber auch halt so Melancholie, glaube ich. Ne? Und dann das Lied, das ist halt auch so ikonisch und Bill Murray in dem Film auch ikonisch. Und dann dieser Typ, ich weiß gar nicht, dieser nervige Typ, der ihm da am Anfang begegnet, hat er auch damals in dem Film mitgespielt,
ja.
Weißt du das?
Ja.
Ah, okay, den kennt man ja auch mittlerweile aus Serien und Filmen und so, ist mir der auch bekannt. Das ist, sowas ist eigentlich auch immer schön, ja.
Ich glaube, die kann man auch wahrscheinlich alle nachgucken, die Werbespots,
ja.
Logischerweise. Ja. Das heißt, für die Leute, die es so nicht sehen konnten.
Früher,
die wir angesprochen haben.
2014 oder so, ich glaube, da waren die sogar auf der NFL-Seite irgendwie aufgelistet.
Dann findet ihr auf
Water
jeden Fall
so.
Super Bowl-Ads. Guckt rein, die wir gerade angesprochen haben, die waren wirklich sehenswert. Ich fand diese Can't Touch das ziemlich cool. Weil der Typ hat quasi immer die Cheetos gegessen und hatte dann quasi immer, weil das so Special Cheetos, ich weiß gar nicht mehr, was das waren, immer so gelbe, klebrige Hände, vorne zumindest. Und kam halt immer in eine Situation, wo er irgendjemandem was helfen sollte. Irgendwie, da war so ein Umzug und dann packt jemand was Schweres an und er steht daneben und die fragen ihn so, kannst du nicht helfen? Und dann kam immer MC Hammer rein, so, Can't Touch This. Das war halt auch irgendwie ganz cool gemacht.
Ah. Ja, okay.
Zum Halftime-Show haben wir noch im Unterhaltungsprogramm.
Genau. Dein Rating von 0 bis 10 Sternen, Punkten?
Schwierig. Ich würde sagen 7,5. Weil es war eine gute Show insgesamt. Also es war eine gute Unterhaltung. Es war nicht irgendwie langweilig und es war nicht peinlich. Und das war halt in den letzten Jahren häufig der Fall, dass es entweder langweilig oder langweilig und peinlich war. Wenn ich an Coldplay denke, wenn die nicht von Bruno Mars und Dings Beyoncé gerettet worden wären, wenn ich letztes Jahr an Maroon 5 denke.
Oh Gott.
Von daher würde ich dem oder irgendwie zum 300. Mal Bruce Springsteen oder so ein Scheiß oder irgendwie einmal gab es ja auch diese komischen Country-Sänger da, so irgendwie, von daher fand ich, haben die beiden J-Lo und Shakira da wirklich eine sehr, sehr gute Show abgeliefert. Es ist halt leider so, dass die Musik von den beiden mich manchmal, vor allen Dingen, wenn das dann so ein bisschen so diesen Techno-Remix-Beat da drunter hat, so ein bisschen an so eine 2008er Zelt-Disco-Party erinnert, weißt du?
Ja gut, aber da ist die Musik nun mal auch einfach populär gewesen.
Ja, aber wenn du halt so die Augen zumachst, dann könnte es halt
ja,
auch noch sein, dass du auf einmal irgendwo, keine Ahnung, wo waren wir damals in Münster, irgendwo auf dem Land, so eine Zeltparty, wo
ja.
Irgendwie die halbe Landjugend zu Gast ist und dann zu später Stunde 3 Leute unterm Tisch, 5 Leute auf dem Tisch
klar, ja.
Zu dem Lied tanzen irgendwie.
Ja, natürlich. Das ist natürlich, das war auch von vornherein klar, dass die Musik so meh sein wird. Ne? Also Jennifer Lopez hat schon ein paar schöne Hits gehabt für mich persönlich damals, ne? Und Shakira ähnlich. Aber die waren halt nie so vom Musikstil her so das absolute Nonplusultra. So insofern, ich würde glaube ich aber trotzdem 8,5 von 10 Punkten geben. Denn Ich meine, an Lady Gaga, an die Halftime-Show zum Beispiel, kam sie halt überhaupt nicht dran, aber im Vorfeld gab es halt so viel Mist immer dabei, ne? Maroon 5, Justin Timberlake, ja, ne? Nun wirklich überhaupt eine Coldplay, hast du gerade selber schon angesprochen. Insofern, ja, vielleicht doch 8 von 10. Muss ein bisschen Luft nach oben lassen und ein bisschen Luft für was Perfektes lassen, aber 8 von 10.
Also overall kann man da nichts falsch machen. Es war insgesamt eine gute Unterhaltung. Christian, es sind ja noch so ein paar Sachen, die wir vielleicht auch so nochmal footballmäßig ansprechen können. Jetzt nochmal um den Super Bowl herum interessant geworden, über die wir jetzt in der letzten Woche noch nicht sprechen konnten, beziehungsweise die sich jetzt auch neu ergeben haben. Einmal Greg Olsen, Tight End der Carolina Panthers, der ja vor allen Dingen ja nicht nur im letzten, sondern auch im Jahr davor erhebliche Verletzungsprobleme immer wieder hatte, natürlich jetzt auch schon etwas älter geworden ist. Er wird die Carolina Panthers verlassen, hat ein Visit schon vereinbart mit Sean McDermott, den er natürlich noch kennt bei den Buffalo Bills, der damals bei den Panthers war. Er hat ein Visit bei Washington, logischerweise Ron Rivera, den er kennt als seinen ehemaligen Head Coach, und dann auch noch Seattle. Es ist wirklich kompletter Umbruch jetzt so ein bisschen, was Carolina angeht. Ich will nicht sagen kompletter Umbruch, aber auf jeden Fall ja auch die Personalie Cam Newton, über die wir mehrfach gesprochen haben, wird dadurch natürlich auch mehr und mehr wahrscheinlich in den Markt gespült.
Ja, Carolina ist halt wirklich ein spannendes Team, über das wir wahrscheinlich auch viel reden werden in der Offseason. Ne? Dann ist es einiges im Umbruch dort. Allein die Cam Newton-Frage, du hast es gerade schon angedeutet, machen sie mit ihm weiter oder nicht? Draften sie einen Quarterback oder Free Agency, wie auch immer, ist spannend. Und jetzt mit Greg Olsen. Ja, ich habe keine Ahnung, wo er landen wird.
Schwierig,
ist schwer, ne? Abzuschätzen. Ich weiß nicht genau, was er will. Also ich glaube, Geld wird er wahrscheinlich nicht mehr wollen. Großartig. Hat er Bock, einfach noch ein bisschen weiter zu spielen, um dann bei Coaches zu bleiben, die er schon kennt, wie du es gerade schon sagtest, in Washington und bei Buffalo wäre das der Fall. Oder zu Seattle zu gehen, um dort vielleicht noch einen Championship-Push quasi zu machen, sowas in diese Richtung. Auch wenn Seattle vielleicht nicht die Frontrunner sind im nächsten Jahr, aber sind auf jeden Fall ein solider Pick, wahrscheinlich jedes Jahr, solange Russell Wilson da ist, oder?
Ja, vor allen Dingen, ich meine, Greg Olsen jetzt bei, wenn ich den jetzt in das Team packe, vorausgesetzt, er ist wieder voll einsatzbereit.
Meinst du, dass er vor Hollister starten kann?
Ja, absolut. Also das wäre schon wirklich ein sehr, sehr gutes Pickup für Seattle, die auf der Position so lange Zeit jetzt einfach keinen guten Talent mehr haben. Ne?
Das ist aber auch ein bisschen die Frage, wie viel Geld er noch haben will. Ne? Also es ist... Denn Tight End Markt dürfte dieses Jahr deutlich resettet werden, wie es dann so schön heißt, mit Kittle, der relevant wird. Und wer wird noch relevant? Irgendjemand noch.
Okay, weiß ich jetzt gerade auswendig nicht.
Ich auch nicht mehr, aber Kittle auf jeden Fall. Also insofern wird spannend.
Ja, das auf jeden Fall. Dann gibt es natürlich auch noch so ein paar Sachen, die sich weiterentwickelt haben, was Coaches, GMs angeht. Bill O'Brien bei den Texans zusammen mit Easterby werden sie jetzt ein Duo formen, wobei wahrscheinlich all die Macht gebündelt ist bei dem guten Bill O'Brien. Was auch immer das zu bedeuten hat dann im Endeffekt, ne?
Ja, keine Ahnung, vielleicht gibt er noch ein paar First-Round-Picks aus, um Offensive Tackle zu holen und ein paar Drittrunden-Picks für Running-Backs und Cornerbacks.
Ja, macht Sinn.
Um dann eine 24-Punkt-Führung noch auf eine massive, unterhaltsame Art und Weise in den Wind zu blasen gegen Kansas City im nächsten Jahr. Also schon erstaunlich, wie viel er Rückenwind von der Besitzerschaft bekommt dort.
Ja, allerdings. Allein, dass er überhaupt noch Headcoach ist, die Frage könnte man noch stellen.
Du kannst halt schon argumentieren, dass die Texans wurden von Jahr zu Jahr immer besser, oder?
Ja, man kann aber auch genauso argumentieren, dass er spätestens seit Sean Watson overall ein Team hat und auch davor schon nicht unbedingt ein schlechtes Team. Gut, da war die Quarterback-Frage nicht geklärt. Da hat er Brock Osweiler gehabt, der hatte irgendwie Leute wie Dingsbums hier.
Whedon.
Ja,
oder nee, nicht Whedon.
Ach, Matt Ryan Hoyer, Hoyer und nee, den anderen und, ehemaligen Patriot. Ich hab den Namen.
Ryan Mallett.
Ja, Ryan Mallett, genau. Also, aber im Grunde genommen kann man seitdem eigentlich genau das Gleiche sagen, was Leute immer über Jason Garrett in Dallas gesagt haben. Mit so einem guten Kader, mit so vielen guten Spielern nicht mehr zu erreichen, ist wirklich nicht cool. Und bei Bill O'Brien
Felix,
kann man das auch sagen, ja.
Lass mich dich an die Worte eines weisen Mannes erinnern, der mir einst sagte, hier in diesem Podcast, dass es ihn unheimlich ärgern würde, wenn immer gesagt wird, ja, die hätten so viel gewinnen müssen.
Nein, aber sie hätten einfach insgesamt besser performen können.
Ja, du hast schon recht. Ich wollte dich nur ein bisschen aufziehen. klar, also ich kann das schon verstehen. Ich wundere mich auch, dass er nach wie vor diesen Rückhalt genießt. Kann es im Prinzip nur darauf zurückführen, dass es graduell immer irgendwie aufwärts geht, von Saison zu Saison bei den Texans. Und dass er dann vielleicht mit Fug und Recht sagen kann, ja guck, es ist, wird jedes Jahr besser und solange es nicht schlechter wird, warum solltest du mich feuern? So.
Ja, so ungefähr.
Und wenn er dann noch sagt, ja, es wäre noch besser geworden, wenn ich die Schlüssel selber hätte zum Franchise und alles selber machen könnte. Ja, ich weiß es nicht. Aber ich bin ja gespannt, wie es weitergeht, allerdings sehr skeptisch, dass es nächste Saison noch besser wird. Ja.
Wir haben noch eine News, Christian, die sich auf die Cap-Casualties auf jeden Fall so ein bisschen beziehen würde, beziehungsweise in erster Linie auf die Compensatory Picks.
Genau, das ist ganz interessant und zwar bis jetzt war es ja immer so, dass Teams in ihre Verträge teamseitige Optionen einbauen konnten, sprich, an dem und dem Tag müssen wir die Option ziehen, meinetwegen einen 10 Millionen Dollar Bonus oder so, ansonsten löst sich der Vertrag im Nichts auf und bis jetzt war es halt immer so, dass diese Optionen dazu geführt haben, dass die Spieler, die dann quasi mehr oder weniger eigentlich gecuttet wurden, denn die Option wurde nicht gezogen, aber da das halt vertraglich so formuliert wurde, galten sie als Free Agents und haben auch in die Compensatory Pick Formel reingezählt und das wurde jetzt offiziell abgeschafft, dieser Trick, der mir durch die Patriots so 2015, glaube ich, damals mit Darrell Revis wirklich bekannt wurde, mehr oder weniger. Da haben sie ja nämlich auch eine Option eingebaut, die sie dann haben nicht gezogen und dann ist er Free Agent geworden und dann haben sie noch einen Compensatory Pick bekommen dafür, dass er bei den Jets einen ziemlich dicken Vertrag unterschrieben hat. Das wurde jetzt abgeschafft und danach, später haben es dann auch, ich glaube, die Eagles natürlich, die ein super tolles Front Office haben, beziehungsweise ein super innovatives Front Office haben. Und ich glaube, wer war es noch? Ein anderes Team, das mir jetzt gerade nicht einfällt, die das auch relativ viel genutzt haben.
Seattle hat es auch häufiger genutzt.
Ja, stimmt. Ja. Dieses Schlupfloch wurde jetzt geschlossen. Es ist noch nicht ganz klar, zu wann, ob das quasi auch schon für die letzte Offseason und dann dementsprechend für die aktuellen Compensatory Picks zählt oder erst für die nächsten. Aber sehr interessant, dass das jetzt als ich meine, Cheaten ist es ja nicht, ne? Es ist ja quasi so wie Steuerschlupflöcher. nicht so schlimm, aber so, ne? Es ist halt ein Loophole, also quasi.
Absolut. Es ist insgesamt auch nicht so, ich finde es nicht unbedingt fair. Von daher ist es etwas, was geschlossen wird.
Das ist halt die Frage, ne? Ich meine, wenn du halt so smart bist und das halt entdeckst und ausnutzt und so.
Ja, das heißt ja, das widerspricht ja nicht, dass es nicht unbedingt unfair ist. Also nur weil du so also smart und das Ausnutzen, das ist halt dann so eine Sache, ne? Also ja.
Ja, ich weiß, ja, ich meine, grundsätzlich auf das komplette Leben zu übertragen, würde ich das auch nicht so sagen. Aber wir reden da halt nun mal von 32 Unternehmen, die jeweils mindestens einen Wert von 2,5 Milliarden Dollar
ja,
haben.
Ja, aber Steuerschlupflöcher sind ja jetzt auch nicht smart und deswegen fair.
Nee, deswegen sage ich ja, also aus normalem Leben übertragen finde ich es nicht fair. So, ja. Ne? Aber da reden wir halt nur mal von 32 Unternehmen mit einem eigenen Wert von mindestens 2,5 Milliarden Dollar.
Ja.
Die können sich dann halt auch Leute anheuern und auch genug Leute anheuern, die diese Tricks dann halt auch kennen und deswegen finde ich es smart und auch fair.
Okay.
Und wenn das dann halt Teams nicht machen wollen, dann ja, ist nicht so, dass sie nicht die Möglichkeit dazu hätten.
Ein, zwei Sachen noch, die jetzt heute noch rauskamen, um euch die noch mit auf den Weg zu geben als Abschluss unserer heutigen Super Bowl Recap Folge. Die Jaguars werden 2 Home Games im kommenden Jahr, es ist keine große Überraschung, in London wieder spielen. Wird die Frage sein, wann sie 3, wann sie 4, wann sie 5 und wann sie dann alle Home Games in London spielen werden. Ob sich das weiterhin entwickelt in diesem Maße oder ob es einfach nur so ein bisschen so ein ja, Cameo-Auftritt bleibt. Auf jeden Fall jetzt 2 Home Games im kommenden Jahr oder beziehungsweise jetzt in diesem Jahr, in dieser Saison.
Na, die Saison fängt erst im März an, Felix.
Ja, aber es ist trotzdem noch dieses Kalenderjahr.
Das stimmt.
Und falls ihr euch alle gefragt habt, was mit Chad O'Shea ist, der ehemalige Offensive Coordinator der Miami Dolphins, er wird neuer Passing Coordinator bei den Cleveland Browns.
Oh, der Arme.
Und damit haben wir es geschafft, auch mal wieder eine Folge wieder mal mit dem Thema Cleveland Browns zu beenden.
Ah, shit.
Ist gar nicht immer so einfach, aber wir haben es mal wieder geschafft. Christian, was bleibt dir als Abschluss? Es ist ja nicht nur Super Bowl, sondern auch das Ende der 100. NFL-Saison. Hast du noch irgendwas, was du mitnimmst?
Ja, Analytics ist nicht tot. Analytics sind noch nicht tot. Das Laufspiel hat nicht obsiegt gegenüber dem Passspiel. Gettleman kann sich noch nicht auf der sicheren Seite wehen. Passspiel dominiert weiterhin. Kansas City, die ein unausgeglichenes Team ins Rennen geschickt haben, gewinnen mit diesem unausgeglichenen Team gegen eine extrem starke Defense und eine starke Laufoffensive.
Ja.
Also insofern ist dieser Trend noch nicht abgebrochen. Auch letztes Jahr hatten wir das ja ein bisschen umgekehrt gehabt. Da hatten wir so einen extrem low-scoring Super Bowl gehabt. Also insofern, Tag nicht vom Abend loben, aber ein paar Spiel obsiegt. Das war komisch.
Das wird die NFL in den nächsten Werbespot für den nächsten Super Bowl einrahmen. Wenn, das ist ja genau das, was sie sich wünschen, dass das Passspiel dementsprechend weiter floriert, so wie wir das jetzt auch gesehen haben, zumindest im vierten Viertel für Kansas City. Das war es soweit von unserer Seite heute. Wir sind auch nächste Woche, falls ihr euch jetzt fragt, ist Super Bowl vorbei, keine Spiele jetzt mehr. Wir haben jetzt eine lange Durchstrecke, auf die wir uns irgendwie vorbereiten müssen. Für uns ist es natürlich im Grunde genommen ja nicht wirklich vorbei, denn die alte Saison hat noch sehr, sehr viele Storylines, die jetzt weitergezogen werden. Vielleicht können wir in der nächsten Woche bereits über die eine oder andere Quarterback-Frage sprechen, die wir schon mehrfach hier angedeutet haben. Tom Brady, Philip Rivers, Drew Brees, das sind alles so große Namen. Cam Newton, Terry Bridgewater, da geht es dann immer weiter und weiter. Namen, über die wir natürlich in den kommenden Wochen sprechen müssen, denn da werden jetzt Entscheidungen getroffen werden.
Alex Smith?
Ja, werden müssen. Das heißt, diese spannende Phase geht jetzt los. Die Teams sind jetzt schon, oder beziehungsweise bis auf die beiden Super Bowl-Teams sind andere Teams jetzt schon seit Wochen in der Planung für die kommende Saison. Das begleiten wir von unserer Seite. Das heißt, ihr seid bei uns auch immer weiterhin herzlich willkommen, um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben. Plus, wie wir dann die Durchstrecke überbrücken in der Offseason, das wissen wir noch nicht so ganz genau. Das heißt, es wird dann auch mal Zeiten geben, wo wir vielleicht dann nicht mehr in unserem wöchentlichen Rhythmus sind. Aber das kündigen wir euch immer rechtzeitig an. Was wir jetzt sagen können, wir sind auf jeden Fall nächste Woche wieder für euch da, um ja das zu besprechen, was vielleicht bis zur nächsten Woche spannend geworden ist. Ansonsten denken wir uns irgendwas aus, was spannend werden könnte. Ne?
In der Tat.
Damit danken wir euch ganz herzlich mal wieder fürs Zuhören. Eine wunderschöne Saison war es. Wir danken euch, dass ihr dabei wart, uns sozusagen Zuspruch gegeben habt fürs Abonnieren, für die guten Kommentare, für all das, was ihr uns geschickt habt. Vielen Dank auf eine kommende, weiterhin gute Saison, Offseason. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.